SRF 2 Kultur.
Das ist die Passage mit der Sommerreprise. Text vergessen? Macht nichts. Es gibt ja den Souffleur. Vergessen, wie das Geigensolo geht? Bitte improvisieren. Vielleicht merken es die Leute ja nicht. Und wie ist das eigentlich mit der Musik, die man nicht mehr vergessen kann, die sich unauslöschlich in die Erinnerung eingebrannt hat? Das Erinnern und Vergessen ist ein weites musikalisches Feld. Hören Sie im Folgenden einen klingenden Streifzug von Florian Hauser durch die Abgründe unseres Gedächtnisses.
Das Orchester legt los. Mozart. Ein sichtlich gut gelaunter, federnder Dirigent gibt die Einsätze, knetet den Klang. Die Kamera ist schräg vor ihm montiert, man sieht gut seine ganze Mimik. Ein weißer Künstlerschal liegt um seine Schultern. Hinter ihm, im Halbdunkel, das Publikum. Es ist ein Lunchkonzert im Konzertgebäude Amsterdam. Der Dirigent heißt Ricardo Chailly. Und die Solistin neben ihm, auch sie ist gut zu sehen, wie sie da am Flügel sitzt. Die Solistin heißt Maria João Pires. Im Internet gibt's ein Video dieser Szene. Geben Sie mal die beiden Worte Chailly und Pires ein. Die ersten Takte Orchestereinleitung und Maria João Pires entgleisen die Gesichtszüge. Falsches Konzert. Was für ein Albtraum. Sie fasst sich an den Kopf, stützt den Ellenbogen aufs Klavier, lächelt verzweifelt. Eine kleine Konversation beginnt zwischen ihr und Chailly über die Musik hinweg. Sie, ich kann nicht. Er, wir haben das doch in der letzten Saison gespielt. Sie, ich kann das nicht mehr. Er, I'm sure you will do that. Als wir den ersten Takt spielten, sagt Chailly, hat sie so etwas wie einen elektrischen Schock bekommen.
She was shocked because she was expecting us to play another concerto. So when I started the first bar of the D minor concerto, she kind of jumped and panicked, like an electric shock, I think. And she couldn't consider even moving ahead playing, you know. And then we talked a moment, and she told me I was expecting to play a completely different piece. I do what I can do if I remember. And the miracle is that she has such a memory that she could, within a minute, switch to a new concerto without making one mistake.
Dann redeten wir einen Moment miteinander. Und das Wunder ist, sie hat ein solches Gedächtnis, dass sie sofort ein anderes Konzert abrufen konnte.
Damals hatte ich das Stück eine Weile nicht gespielt, etwa 10 Monate. Und dann hatte ich einen Moment Angst. Aber das ist leider nicht nur einmal passiert in meinem Leben. Es ist mir schon nicht sehr oft, aber mindestens 3-mal passiert. Und das ist halt immer lustig irgendwo. Vor allem Chailly hat da gesagt, ja, das ist doch kein Problem, du wirst dich doch erinnern. Und das fand ich sehr schön. Ja.
Das ist halt immer lustig, sagt Maria João Pires. Tatsächlich?
Wie war das? Die Musik und das Vergessen. Eine Sendung von Florian Hauser.
Ein Konzert 10 Monate nicht gespielt, kleine Schrecksekunde, und dann ist es wieder da. Warum? Das ist vor allem eine Leistung des Körpergedächtnisses, sagt Maria João Pires.
Körpergedächtnis ist vor der intellektuellen Leistung. Es sind nicht nur Fingersätze, das sind die Gesten, die uns wahnsinnig helfen. Auch dass das Gedächtnis dann während des Konzertes sicher ist. Wenn man sehr intellektuell lernt, dann hat man immer eine sehr große Gefahr, weil das Gedächtnis vom Gehirn ist nicht 100% sicher.
Wir alle nutzen sie unbewusst, die antrainierten Bewegungsabläufe. Die Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Sportler und Musikerinnen sind da noch mal ein paar Stufen weiter. Durch tausende von Wiederholungen wachsen neue Nervenzellen. Die Bewegungen sind dann tatsächlich verinnerlicht, wandern ab in die Sphären des Unbewussten. Stichwort Neuroplastizität. Wenn wir diesem Körpergedächtnis aber zu wenig Zeit zum Wachsen geben oder es nicht trainieren, wird's schwierig. Was nicht gebraucht wird, kann weg. Gilt auch für Nervenzellen, die sich dann zurückbilden.
Manchmal ist es schwierig und man hat das Gefühl, man hat es total vergessen. Und zwar, wenn man viele Jahre nicht gespielt hat und als man es gelernt hat, hatte man nicht oft gespielt. Sagen wir 2 Konzerte oder gar kein Konzert, nur geübt. Und dann ist es... Aber Konzerte sind immer gut fürs Gedächtnis, weil man ist ziemlich konzentriert im Konzert. Und das ist wie ein Druck.
Leila Schajek, Barockgeigerin, bestätigt, was Maria João Pires sagt. Dranbleiben oder richtig reaktivieren, also mit hoher Konzentration.
Was ich einfach immer sehr heikel finde, ist, wenn man Sachen, die man wirklich extrem gut kann oder mal sehr viel geübt hat, dann wieder spielt nach ein paar Wochen oder Monaten und dann hat man vielleicht noch ganz viele andere wichtige Programme rundherum und dann denkt man, okay, das habe ich ja schon mal wunderbar geübt, da brauche ich jetzt nicht so viel Zeit zu investieren. Und dann, wenn man auf der Bühne steht, merkt man plötzlich, was für ein anderes Bewusstsein das man hat. Und dann kommt plötzlich dieses Gefühl, oh Gott, ich habe ja gar nicht richtig geübt. Und dann hangelt man sich da von Takt zu Takt und ist immer irgendwie kurz daran zu vergessen, was jetzt eigentlich als nächstes kommt. Das ist ein höchst unangenehmes Gefühl. Ehrlich gesagt, in die Situation bin ich vielleicht vor 4 Jahren das letzte Mal gekommen und danach wirklich nie wieder. Das lasse ich einfach jetzt gar nicht mehr zu, dass ich in die Situation komme.
Wo das Vergessen lauert, leise, böse, unheilvoll, peinlich. Was tun, damit es das Publikum nicht merkt? Kinder können damit ja manchmal sehr gut, will heißen gnadenlos und entwaffnend naiv umgehen. Leila Schajek konnte es auch mal.
Oh ja, das ist mir auch schon passiert. Und das erste Mal, glaube ich, war ich vielleicht 5 oder 6 Jahre alt und habe so irgendein Kinderkonzert gespielt und mir fiel das Auswendigspielen eigentlich immer sehr leicht. Aber wenn man ein Kind ist, hat man natürlich noch nicht so den Raster oder macht sich die Musik noch nicht so bewusst. Und dann bin ich tatsächlich so in eine Endlosschlaufe geraten, bis dann meine erboste Geigenlehrerin durch das Publikum hindurch auf die Bühne geschrien hat, Leila, da geht's weiter! Aber trotzdem, ich meine, mit dem Adrenalin, mit der Aufregung, die Angst vor dem Blackout, glaube ich, das kennt wahrscheinlich so ziemlich jeder Musiker.
Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in der Zauberflöte. Debüt der neuen, vielversprechenden Sopranistin, Rache-Arie. Endlich, der Prüfstein. Und dann? Das sind so die Momente, in denen sich der Boden auftun und alles verschlingen sollte. Macht er leider nicht. Was tun? Einen Schweißausbruch bekommen, dunkelrot anlaufen, versteinert lächeln und langsam rückwärts abtreten, wäre die eine Möglichkeit. Die andere wäre, es vielleicht erst gar nicht so weit kommen zu lassen, also schon lange im Vorfeld das Körpergedächtnis zu aktivieren. Leila Schajek.
Ich übe halt inzwischen auch so, dass ich so gewisse Anhaltspunkte habe. Das können auch nur Stichworte sein und die helfen mir dann quasi durchs Stück zu kommen. Also zum Beispiel gibt es einen Moment, da weiß ich, bin ich jetzt parallel mit dem Cembalisten zusammen oder hier gibt es einen Drehpunkt in der Musik oder auch Bilder. Zum Beispiel gibt es zum Beispiel Sätze, da sehe ich jetzt beispielsweise einen alten Mann am Schluss von seinem Leben und dann denke ich mir so eine ganze Geschichte raus, was jetzt dieser Mann denkt und das sind dann so Sachen, da kann man sich dran halten, wenn man dann spielt.
Alter Mann? Wie geht das mit dem alten Mann?
Beispielsweise die H-Moll-Sonate mit obligatem Cembalo von Carl Philipp und da der zweite Satz ist wirklich so wie ein alter Mann. Das hat so was unglaublich Friedliches und dann doch wieder so wie traumhafte Andeutungen von einem alten Schmerz und da sehe ich wirklich so ein bisschen einen alten Mann drin am Ende seines Lebens, der mir einfach akzeptiert, dass sein Leben so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, mit allem Schönen und mit allem Traurigen, das da drin war. Meine Großmutter, die hat immer gesagt, ich bin zufrieden und dankbar. Das hat irgendwie sowas. Und manchmal sieht man dann plötzlich einfach sowas in der Musik drin. Es ist nicht wirklich wie ein Film, aber doch eher wie Bilder, die an einem vorbeiziehen. Es ist ja dann eher so ein gefühlsmäßiges Erinnern und das nimmt einen dann so mit in die Musik.
an Fingersätze denken, an Bogenstriche denken. Oder auch mal an junge Paare.
Wenn zum Beispiel bei einem Andante mit einem Bass, der da immer läuft und obendran gibt es eine gesprächige Melodie, dann kommt man dann ziemlich schnell drauf, dass das ein junges Paar sein könnte, das da schön durch den Park spaziert unter den entfernten Augen einer Gouvernante, die aufpasst und die gucken jetzt mal, ob sie zusammenpassen würden.
Verschiedene Methoden kennt Leila Shayek, Methoden des Erinnerns. Eben an die Bogenstriche denken oder die Bogengeschwindigkeiten, hier ist das gestische Gedächtnis gefragt, oder an die jungen Paare denken oder die alten Männer. Das wäre so etwas wie die klassische Einsicht der Pädagogen, dass etwas umso besser im Gedächtnis bleibt, je besser es mit anderen Dingen verknüpft ist und je mehr Sinne beteiligt sind.
Ich denke, das ist irgendwie so ein bisschen wie ein ungesprochener Text. Ich habe oft Sänger gefragt, wie macht ihr denn das? Das ist ja furchtbar, ihr müsst euch ja auch noch den Text merken. Und die meinen immer, das hilft. Das sei sogar einfacher, weil die dann ja mehr Verknüpfungsmöglichkeiten haben. Melodie plus Text. Entweder sie vergessen die Melodie und erinnern sich an den Text und dann kommt die Melodie wieder oder umgekehrt.
Instrumentalisten orientieren sich an Gesten und imaginären Geschichten und Sänger haben es leichter? Die Frage geht an den Tenor Daniel Behle. Ja, schon, sagt er, aber nicht immer. Kommt darauf an, ob die Musik viele Wiederholungen hat zum Beispiel.
Ja, ich hatte mal zum Beispiel am Ende vom Dalla Sua Pace in Ottavio hatte ich das mal. Und dann habe ich da irgendwas in der Tonart improvisiert. Das war halt eine andere Kadenz als... Da. Es ist immer dann schwierig, wenn so viel Repetition stattfindet, auch bei der Baumeister-Arie, wenn wir jetzt bei Mozart bleiben, so dieses Wiederholen und dass du richtig abbiegst, diese ewig langen Rezitative. Und wenn du den Anfang hast, dann weißt du, aha, ich bin jetzt auch kein richtiger Italiener, ich weiß ungefähr, was ich da singe, aber um jetzt 7 Minuten Rezitativ dann auch zu füllen, muss ich halt mir immer bestimmte Stützpunkte setzen. Und dann weiß ich, wenn ich jetzt da bin, habe ich diesen Stützpunkt erreicht, dann hangel ich mich von einem zum nächsten.
Doch da kann es dann auch schon mal passieren, dass man falsch abbiegt.
Meistens ist es dann eine falsche Betonung oder man macht einen falschen Schlenker in diesen ewig gleichen Rezitativen. Oder und dann plötzlich erinnert der Körper nicht mehr, was du da so ins Innerste dir eintrainiert hast und dann ist er völlig verwirrt und dann kommst du raus.
Um so etwas zu vermeiden, helfen auch Stühle zum Beispiel, Requisiten.
Ja, wir haben den Vorteil auf der Bühne, dass wir Bewegung, Musik und Gegenstände, wir haben Orte auch. Ja? Das heißt, du stehst am Stuhl, dann weißt du, du singst das und das. Das hilft dem Körper. Ein Pianist hat schwerer, der hat nur die Klaviatur, der muss diese Bilder, jetzt stehe ich am Stuhl, jetzt gehe ich da, wie auch immer. Das muss er sich, wenn er es macht, im Kopf vorstellen.
Ständchen aus Opus 17 von Richard Strauss. Wenn alles stimmt, die Stimme sitzt und die Bewegungen in Fleisch und Blut übergegangen sind und die Abläufe wie automatisch herunterschnurren, ist das Vergessen kein Thema. Obwohl es ja eine paradoxe und scheinbar ganz besonders gefährliche Situation ist. Denn?
Das ist so, als ob man sich selbst dann nur noch wie ein Puppenspieler an Fäden leitet über die Bühne, aber selbst nicht mehr die Richtung vorgeben muss. Die passiert dann.
Womit wir beim Thema sich vergessen wären. Kontrollverlust. Die Geigerin Leila Schajek.
Ich glaube, man muss einfach sonst alles rundherum um die Musik beim Spielen vergessen, damit man wirklich ganz im Moment da ist und wirklich alles geben kann. Eben das eine darf man nicht vergessen und das andere muss man vergessen.
Alles andere muss man vergessen, sagt Geigerin Leila Schajek. Man schaut sich zu von außen, sagt Tenor Daniel Behle. Wie ist das eigentlich bei Komponisten zum Beispiel? Wolfgang Riem etwa, der sagt, mein Zustand bei der Arbeit ist einer der gleichzeitig ruhigen und rastlosen Überhelle. Wohl wird vieles, oft alles, danach vergessen. Die grell erleuchteten Wege und Verbindungsbrücken, die von der kombinatorischen Fantasie freigesetzt und angeboten werden, sind vergessen, wenn einmal eine Wahl getroffen ist, deren Freiheit zu den größt vorstellbaren menschlichen Freiheiten gehört. Der überhelle Zustand während der sich selbst tragenden Arbeit entspricht wohl dem, was seit den Griechen Enthusiasmus heißt, ein begeisterter Zustand, in dem ich oft dem Selbstgelingen der Arbeit als Beobachter zuschauen kann, sagt Wolfgang Riem. Sein Kollege Helmut Lachenmann bestätigt das. Auch er kennt den selbstenthobenen, selbstvergessenen Zustand.
Beim Komponieren ist man total mit den Mitteln, die jetzt die Form und die Gestalt eines Stückes bestimmen, so beschäftigt. Und da ist man so glücklich mit dem Arbeiten mit diesen Mitteln. Ja.
Der Philosoph Georg Lukács hat einmal dafür den Ausdruck geprägt, nicht der ganze Mensch, sondern der Mensch ganz. Der ganze Mensch ist der Mensch in der Gesellschaft mit all seinen Ansprüchen und Trieben, mit all seinen Eigenschaften. Und der Mensch ganz fokussiert sich auf einen einzigen Punkt. Er zieht sich sozusagen zusammen.
Und dieses Zusammenziehen, dort geschieht das Entscheidende. Das ist eine Form von Leben, in dem man das Beste von seiner ganzen Rezeption und von seiner ganzen Kreativität reinsetzt. Ja.
Sich buchstäblich vergisst, das Leben um sich herum vergisst, durch höchste Konzentration. Schon die Romantiker kannten dieses Bedürfnis, sich zu vergessen, beziehungsweise die schlechte Welt zu vergessen, um in andere Welten einzutauchen. Komponisten wie Schubert kannten es, ihr Publikum kannte es auch und schätzte es. Und dieses Publikum hat nach wie vor das Recht aufs sich vergessen. Auch heute.
Wenn die Leute tanzend und springend neben diesen riesigen Lastern herlaufen, die diese hämmernde Techno-Musik machen.
Dagmar Hoffmann-Axthelm, Musikwissenschaftlerin und Psychotherapeutin.
Ich habe mir sagen lassen, dass man sich da sehr gut bei vergessen kann. Oder vielleicht ein gegenteiliges Beispiel. Der Messias von Händel wird aufgeführt und dann kommt das Halleluja. Und fast jeder, obwohl man es mitsingen kann, wird ein Gefühl von Erhabenheit und Erhöhtheit fühlen von dieser wunderbaren Musik und wird sich inne werden, dass ich ein Teil eines größeren Ganzen bin.
Ob Händels Halleluja, das Gemeinschaftsgefühl in der Techno-Trance, die Entindividualisierung beim Militärmarsch oder auch die Selbstauflösung, die Autolyse beim Hören einer Bruckner-Sinfonie. Das Sich-Vergessen qua Musik kennt viele Formen. Dabei gehört das Vergessen selbst ja zum Wesen der Musik. Musik ist schließlich die verletzlichste, die vergänglichste aller Künste. Indem sie erblüht, stirbt sie auch schon wieder.
Und das macht einen Menschen eigentlich nachdenklich und vielleicht sogar traurig. Es ist nämlich mit einem Verlust verbunden.
Musica est meditatio mortis. Musik ist das Innewerden der eigenen Vergänglichkeit. Das wussten schon die mittelalterlichen Mönche und haben etwas dagegen getan.
Also ich denke, es geht der menschlichen Natur gegen den Strich, immer alles nur zu vergessen. Die Menschen haben aktiv Mittel gefunden, Musik zu behalten, sich an Musik zu erinnern. Und wenn die mittelalterlichen, hochmittelalterlichen Mönche nicht ärgerlich gewesen wären, dass sie ihre Musik vergessen, dann hätten wir vielleicht gar nicht unsere so mit Stolz gehörte und betrachtete abendländische Mehrstimmigkeit.
Für das textliche Vergessen ist ein Gegenmittel die Schrift, für das musikalische Vergessen ist ein Gegenmittel die Notation. In vielen langsamen Schritten haben die Leute das gelernt, mit den Neumen, den kleinen Komma- oder wurmartigen Zeichen, den Gedächtnisstützen über dem Text, die so etwas wie Melodieführung beim Singen fixierten. Die Theorie dazu?
Dass jahrhundertelang ein Chormeister vor seiner Gruppe von Chorknaben stand und den mit Handzeichen gesagt hat, jetzt geht die Melodie rauf, so als Gedächtnisstütze. Jetzt geht sie wieder runter, jetzt bleibt sie an einem Ort. Und dass dann irgendjemand auf die Idee gekommen sein könnte, diese Handzeichen zu übertragen auf Pergament und über oder unter die Texte zu schreiben.
Dann kam man auf eine weitere Idee, nämlich auch die Tonabstände zu fixieren, eine Linie zu ziehen und diese Linie mit einem Schlüssel zu versehen, sodass der Anfangston fixiert war. Über Jahrhunderte hat sich daraus dann unser Fünf-Linien-System entwickelt, in das auch mehrstimmige Musik eingebaut werden konnte. Und dann hat man die Neumen wieder vergessen, man brauchte sie ja nicht mehr. Konnte sie aber später wieder rekonstruieren. Ein ewiges Hin und Her. Dem Ärger über das Vergessen steht die Fähigkeit zur Rekonstruktion gegenüber, die Fähigkeit, sich zu erinnern. Die Wiederholung, ein Mittel gegen das Vergessen. Was aber, wenn der Schuss nach hinten losgeht und es zu viel Wiederholung gibt? Könnten Sie sich vorstellen, dass Ihnen diese Musik hier gefährlich wird, weil Sie sie zu oft gehört, zu sehr verinnerlicht haben? Ohrwurmgefahr? Unwahrscheinlich, wenn Sie nicht gerade beruflich oder aus Liebhaberei sehr viel damit zu tun haben. Einem armen Chorsänger von damals könnte es allerdings schon passiert sein. Kommt eben darauf an, wie oft einem eine bestimmte Melodie ständig um die Ohren geschlagen wird, ganz zeitenunabhängig. Das ging den Chorknaben so, das ging auch einem wie Heinrich Heine so. Berlin, 1821, Uraufführung des Freischütz von Karl Maria von Weber, ein ungeheurer Erfolg. Ein Jahr später, 1822, kommt Heinrich Heine nach Berlin und es beginnt ein Albtraum.
Heine beschreibt nun, wie er morgens aufwacht und das Erste, was er hört, die Jungs gehen zur Schule unten auf der Straße und singen, wir winden dir den Jungfernkranz. Dann hört er nach einer halben Stunde, wie die Tochter seiner Wirtin aufsteht und trällernd singt, wir winden dir den Jungfernkranz. Dann geht er seinen Kaffee trinken und auch da grölen alle, wir winden dir den Jungfernkranz. Dann geht er eine seiner angebeteten Damen besuchen. Aber was passiert? Sie sitzt am Pianoforte und singt, wir winden dir den Jungfernkranz. Dann geht er, flieht er auf die Straße und da steht eine Harfenjule und singt oder krächzt, wir winden dir den Jungfernkranz. Und er kann nicht mehr und singt in den Schoß einer weiteren Angebeteten und die greift zur Gitarre. Und sie können raten, was sie ihm vorsingen möchte. Und er rennt nach Hause, geht ins Bett und verstopft sich die Ohren.
Kann stimmen, kann auch eine Heine-typische Übertreibung sein, aber eine schöne Geschichte. Und seien Sie versichert, bei der einen alleinigen Version, die Sie hier jetzt hören, ist die Ohrwurmgefahr eher klein.
Wir winden Das Ende des Liedchens.
Wir winden dir den Jungfernkranz aus dem Freischütz von Karl Maria von Weber. Bestens Ohrwurm geeignet für Heinrich Heine im Jahr 1822. Für Daniel Behle im Jahr XY.
Das berühmteste für mich war mal dieses Go West von war das Depeche Mode oder war das Pet Shop Boys? Go West, go West. Also so zum Kotzen, dass du es aber leider nicht mehr los wirst. Ja, das hat mich leider sehr, sehr lange dann damals verfolgt, ohne dass ich es wollte, weil ich es immer blöd fand und dann aber leider das nicht rauskriegte.
Was hilft, wenn ich vergessen will und es nicht kann? Die Wissenschaft hilft nicht. Die sagt nämlich, Menschen, die selten gezielt Musik hören, sind eher anfällig für die Melodien in der Umgebung, wie etwa schreckliche Jingles im Fernsehen, die dann zu Ohrwürmern mutieren können. Andere sind freilich auch anfällig, selbst ein Profi wie der Tenor Daniel Behle. Die Massierung, der akustische Overkill tut ein Übriges. Was tun? Spazieren gehen? Zu einfach. Da schweifen die Gedanken leicht ab, der Song kommt wieder. Ganz schwierige Aufgaben, wie eine Armbanduhr reparieren? Auch nicht gut. Da lässt man sich zu gern und zu leicht ablenken und zack ist er wieder da, der Ohrwurm. Am besten funktionierten bei den Versuchspersonen leichte Sudokus. Dabei hatten sie ihre Ruhe. Nicht zu viel Anstrengung, nicht zu wenig, auf dass sich der Ohrwurm von allein ausschleiche. Oder ich wiederhole eine andere Melodie ständig, damit sie die alte überdeckt und selber zum Ohrwurm wird. Wiederholung ist schließlich das Gegenmittel zum Vergessen. Ein Gegenmittel, das die Komponisten sehr bewusst eingesetzt haben und das immer noch tun. Dagmar Hoffmann-Axthelm.
Ich höre eine wunderschöne Melodie, ein Thema von einer Symphonie, die ich vielleicht noch nie gehört habe. Und in der Reprise erkenne ich das Thema wieder. Und das bringt Freude. Und dazu gibt es eine wunderschöne Bemerkung von einem Komponisten namens Christian Gottlob Neefe, der Beethovens Lehrer in Bonn war. Unsere Seele verlangt sich all dessen, was ihr interessant ist, ganz zu bemächtigen. Danach muss sich der Komponist richten. Er muss einen interessanten, schmeichelhaften Gedanken wiederholen, damit die Seele ganz befriedigt werde.
In der Dichtkunst, sagt Neefe, ist das nicht nötig. Da kann ich ja selber eine schöne Stelle ein paar Mal lesen. In der Musik geht das nicht. Daher Wiederholung gegen das Vergessen. Beispiel Beethoven, An die ferne Geliebte.
Auf dem Hügel sitze ich spähend in das blaue Nebelland, nach den fernen Triften sehend, wo ich dich, Geliebte, fand. Und Beethoven findet dazu eine ganz eingängige, wunderbare Melodie, die er in den 5 Strophen dieses ersten Liedes variierend immer wieder wiederholt. Dann wird in den weiteren Liedern erzählt über Hoffnung, dass die beiden sich finden werden und über die Hoffnungslosigkeit, die am Schluss herrscht. Sie werden sich nicht vereinen können. Aber als das klar ist, kommt im letzten Lied diese Melodie des ersten Liedes wieder. Und damit ist natürlich klar gesagt, materiell, real können wir unsere Liebe nicht leben, aber sie wird in unserer Erinnerung bleiben.
Beethovens Liederzyklus an die ferne Geliebte. Nicht so fern, aber auch geliebt oder sagen wir mal nötig, ist eine Person, die der Liederabendtenor nicht hat, wohl aber der Operntenor und die Sopranistin und überhaupt alle Sängerinnen und Sänger auf der Bühne. Eine Person, die stressresistent sein muss, denn sie sitzt in dem kleinen Kasten vorne in der Bühnenmitte, schaut auf die Partitur vor sich und auf den Monitor mit dem Dirigenten und auf die Sänger. Und sie muss jeden Einsatz geben. Jeden. Denn
in der Oper ist natürlich die Musik immer da, die weitergeht.
Wladimir Junyent aus Barcelona, einer von vier Souffleuren am Zürcher Opernhaus.
Die Probleme, die passieren könnten, muss der Souffleur immer im Voraus vermeiden. Man kann nicht warten, bis etwas passiert, sonst ist es zu spät. Im Theater kann man warten, wenn man merkt, dass ein Schauspieler etwas vergessen hat. Bei uns in der Oper ist das nicht möglich. Der Einsatz muss immer rechtzeitig kommen, natürlich immer davor, egal ob vom Sänger gebraucht oder nicht.
Prophylaktisch machte das Wladimir Junyent, der Mann, der 7 Sprachen spricht und Musik wie auch Sprachen studiert hat, was ihm jetzt sehr zugutekommt in seinem Beruf. Den Text, den er souffliert, spricht er immer zusammen mit dem Auftakt des Dirigenten.
Ich gebe auch die Einsätze mit den Händen. Aber der Text muss so gegeben werden, dass auch wenn ich keine Hände hätte, muss der Sänger verstehen, nur mit dem Klang von dem soufflierten Text, muss der Sänger auch verstehen, wann er einsteigen muss.
Angenommen, eine Sängerin, ein Sänger ist irgendwo weit hinten auf der Bühne. Wie kommunizieren Sänger und Souffleur miteinander?
Das ist auch die Kunst des Sängers, die Hilfe aus dem Souffleurkasten zu nutzen, ohne dass das Publikum das merkt. Also auch wenn man ganz fern von dem Kasten ist, kann auch der Sänger so sich ein bisschen umdrehen und ganz dramatisch einen Blick zum Souffleurkasten werfen. Dann geht er weiter. Also ich gehe davon aus, dass mindestens die Solisten immer aufmerksam sind. Eine andere Sache ist, wenn in einer Oper, in einer Szene der Chor auf der Bühne steht und dann müssen die plötzlich 10 Minuten lang schweigen und plötzlich kommt ein Einsatz und da im Chor gibt es sicher ein paar, der an die Einkaufsliste denkt. Und in diesem Moment kann man doch so mit dem Mund oder mit den Händen die Aufmerksamkeit erwachen. Oder mit dem Licht auch im Souffleurkasten. Man kann ein- und ausschalten mehrmals und einfach um die Aufmerksamkeit der Leute zu erwachen.
Fazit? Wladimir Junyent sagt, er ist ein Einsatzretter. Ums Vergessen geht es bei ihm gar nicht. Nur in dem Fall, wenn mal jemand an den Einkaufszettel denkt und sozusagen auf der Bühne eingeschlafen ist.
Aber sonst, die Einsätze, die man gibt, werden normalerweise von den Sängern erwartet. Und die gucken dich an, nur um zu wissen, jetzt.
Um gar nicht daran zu denken, an einen möglichen Blackout. denn Angst ist ein schlechter Ratgeber, sagt auch die Pianistin Maria João Pires. Sie erinnern sich? Die mit dem falschen Klavierkonzert.
Ich glaube, das Beste, anstatt Angst zu haben, ist das zu akzeptieren. Wir sind nicht perfekt und wir sollten auch nicht den Wunsch haben, perfekt zu sein. Und wissen Sie, ich glaube, das Publikum und Leute, die mit uns das Konzert teilen, sind da für die Musik meistens und haben sehr viel Verständnis, viel mehr als wir denken. Deshalb ist es besser, nicht zu viel Angst zu haben.
Wie war das nochmal? Die Musik und das Vergessen. Sie hörten eine Passage-Reprise von Florian Hauser.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.